Willkommen in eine kleine Einführung in das Verfahren in Kindschaftssachen, zu finden in dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, kurz FAMFG, und dort ab dem Paragraphen 151. Ich möchte euch heute die Verfahren etwas näher bringen, bei denen mindestens ein Elternteil noch zur Verfügung steht, aber in der Regel beide, also Verfahren der widerstreitenden Eltern. In eurer Entscheidung geht es im Wesentlichen um die Beschränkung oder den Entzug von Grundrechten. Das betrifft für die Eltern das Elternrecht aus dem Artikel 6 Grundgesetz. Und für das Kind gilt das Recht auf Familie, das es dann auf jeden Fall zu beschneiden gilt. Wie ihr euch erinnern könnt, ein Eingriff in ein Grundrecht bedarf immer eines Gesetzes. Für euch dafür zuständig ist das bürgerliche Gesetzbuch in dem Titel Elterliche Sorge ab dem Paragraph 1626. Dort findet ihr die Fälle, in welchen ihr in ein Grundrecht durch einen Beschluss eingreifen dürft. Der Gesetzgeber hat es explizit nicht als Grundrecht manifestiert, das Recht des Kindes auf eine glückliche Kindheit. Die Geschicke der Familie und auch die Kinder liegen in der Hand der Eltern. Die Eltern sind die einzigen legitimen, rechtlichen und natürlichen Vertreter des Kindes. Das Kind ist zwar das Rechtssubjekt im Verfahren, hat allerdings bis zu einem gewissen Alter kein Mitspracherecht. Erst ab dem 14. Lebensjahr geht man von einer gewissen Reife aus, wo sich dann ein Wunsch zu einem Willen wandeln kann. Neben den Eltern habt es aber auch ihr noch etwas in der Hand, ob den Kindern noch eine mehr oder weniger glückliche Kindheit zuteil wird. Das hängt zum einen mit dem Beschluss zusammen, aber auch mit der Verfahrensführung. Die Eltern als gesetzliche Vertreter, auch wenn sie widerstreitende Eltern sind, tragen neben der Verantwortung auch noch die Folgen in der Zukunft, ein Leben lang für das Kind. Und so hat das Kind ein Grundrecht darauf, von beiden Elternteilen versorgt und beschützt zu werden. Der Gesetzgeber trägt dem Rechnung, unter anderem in der Verfahrensführung im FAMFG 156. Das bedeutet vor allem für euch, dass ihr alles unterlassen müsst, was den Streit zwischen den Eltern schürt. Und auf der anderen Seite müsst ihr Sorge tragen, dass euer Beschluss nachvollziehbar und frei von handwerklichen Fehlern ist. Mit handwerklichen Fehlern sind Verfahrensfehler gemeint, die unweigerlich in Grundrechte eingreifen und euren Beschluss als zufällig oder willkürlich erscheinen lassen. Das verhindert natürlich jegliche Akzeptanz des Beschlusses. Das Verfahren selbst ist auch sehr grundgesetzlastig. Das heißt, jeder einzelne Verfahrensschritt wirkt direkt in die Grundrechte der Betroffenen, also der Eltern und der Kinder. Diesen Umstand hat der Gesetzgeber Rechnung getragen und seine Formulierungen sehr exakt gewählt. Die betroffenen Grundrechte in dem Verfahren an sich sind auf jeden Fall mal wieder das gewöhnliche Elternrecht. Dann kommt hinzu das Recht auf ein faires Verfahren. Dieses faire Verfahren steht auch dem Kind als Grundrechteträger zur Verfügung. Erhalten die Eltern ein faires Verfahren, also ein freies, ein Verfahrens, fehlerfreies Verfahren. So erhält auch das Kind ein faires Verfahren. Man geht hierbei davon aus, dass bei Einhaltung aller Vorschriften, aller Gesetze ein zutreffendes Ergebnis erzielt wird, eine zutreffende staatliche Entscheidung. Und dann haben wir noch ein Persönlichkeitsrecht, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Auch hier ist der Gesetzgeber sehr sorgfältig mit den Befugnissen zur Aufhebung der informationellen Selbstbestimmung der Betroffenen, der Familie umgegangen. Und nochmal zur Erinnerung, wenn man in ein Grundrecht eingreifen möchte, benötigt man ein entsprechendes Gesetz, was euch dann auch ganz detailliert dazu befugt. Die informationelle Selbstbestimmung gibt es jetzt etwa seit 40 Jahren als Grundrecht und stammt aus dem Volkszählungsurteil aus dem Jahre 1985, so um den Dreh. Der Gesetzgeber hat uns Gott sei Dank ein Gesetz geschaffen, das wir auch besser verstehen können und auch einfacher nachvollziehen können. Das ist die Datenschutzgrundverordnung, eine Weiterführung oder eine Umsetzung eines europäischen Rechts, damit direkt anwendbar. Und da lege ich euch den Artikel 5, den Artikel 6 und den Artikel 9 sehr ans Herz. Die Vorschriften sind direkt anwendbar, also man kann sich immer auf die Datenschutzgrundverordnung beziehen bei seinem Handeln. Die nationalen Gesetze sind in der Regel schon angepasst worden. Teilweise bedurfte es auch gar keine Anpassung, wie zum Beispiel dem SGB an sich, 1 bis 10. Dort waren nur marginale Änderungen notwendig. Ist etwas in einem Gesetz nicht geregelt, gilt die Datenschutzgrundverordnung ganz automatisch. Umfasst sind alle Daten über eine Person. Darüber hinaus gibt es noch die personenbezogenen Daten und die personenbezogenen Daten der besonderen Kategorie. All das findet ihr in den Schriftsätzen von den Parteien, die Namen und die Anschriften, Geburtsdatum, Geburtsort. Das sind personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten der besonderen Kategorie sind dann die Einlassungen der Parteien. Zum Beispiel, die Mutti schimpft mich immer, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist. Oder der Papa beschwert sich, dass die Oma das Kind die ganze Zeit mit Schokolade füttert. Das sind dann noch dazu Daten der besonderen Kategorie aus dem besonders geschützten Umfeld der Familie. Also immer, wenn wir in diese Bereiche eindringen möchten, durch Erhebung bei Dritten oder durch Weitergabe, dann brauchen wir eine gesetzliche Grundlage dafür, eine sogenannte Befugnisnorm. Dementsprechend sind die Regeln relativ einfach in den Grundsätzen für die Verarbeitung geregelt. Die gelten grundsätzlich mal für alle. In den der Rechtmäßigkeit, das ist der Artikel 6, gleich mal der Absatz 1, Lit A, geht es im Wesentlichen darum, dass die Daten und Informationen nur bei den Betroffenen persönlich erhoben werden. Und wenn nicht, dann benötigt es eine Rechtsgrundlage dafür. Ebenso der Zweck der Daten, der Zweck darf sich nicht ändern. Im Familienrecht oder im Kindschaftsrecht unterscheide ich Daten, die zum Führen eines Verfahrens eingebracht, übermittelt werden in ein Gericht, und zum anderen die Daten, die einem Jugendamt nähergebracht werden oder beigebracht werden zum Zwecke der Hilfegewährung, weil das Jugendamt hat ja die Aufgabe, Unterstützung und Beistand zu gewähren, den Eltern und den Kindern. Diese Zweckänderung bedürfte grundsätzlich eines Gesetzes, das es allerdings nicht gibt. Und dann haben wir natürlich noch die Verpflichtung, dass Daten und Informationen, die man verarbeitet, auch tatsächlich richtig sind. Das gilt sowohl für das Gericht im Rahmen der Möglichkeiten. Kann ich sie nicht gewährleisten, die Richtigkeit, dann muss ich dafür sorgen, dass niemand darauf zugreifen kann. Für andere Ämter, für andere Personen, die für das Gericht tätig sind, gilt natürlich, Daten, Informationen, die dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn da die Richtigkeit gewährleistet werden kann. Der Artikel 5 sagt auch ganz klar, diese Personen und Organisationen sind dafür alleinig verantwortlich und müssen Rechenschaft ablegen. Nun ist das FAMFG ja eine Verfahrensordnung und dementsprechend finden wir keine Gesetze, die eine Befugnis herleiten lassen, ein Grundrecht, sei es das Elternrecht, na gut, das Recht auf faires Verfahren sowieso nicht, oder das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung aufheben. So kommen wir dann zugleich zu den Beteiligten in einem Verfahren in Kindschaftssachen bei widerstreitenden Eltern. Das sind auf jeden Fall mal diejenigen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar betroffen wird. Das sind die Grundrechteträger, also die beiden Eltern und natürlich die Kinder. In deren Grundrechte soll der Beschluss später dann eingreifen. Es gibt Verfahren, die werden von Amts wegen eröffnet oder geführt und es gibt Verfahren, die werden nur auf Antrag eröffnet. In einem Antragsverfahren ist es bei widerstreitenden Eltern natürlich dann ein Elternteil. Es kann in Ausnahmefällen auch ein Jugendamt sein. Das möchte ich aber jetzt hier nicht behandeln. Absatz 2 heißt es im Absatz 2 auch diejenigen, die zu beteiligen sind von Amts wegen oder die auf Antrag zu beteiligen sind. Das wäre zum dem Fall das Jugendamt. Das kann einen Antrag stellen, dass es beteiligt wird. In einigen Verfahren ist es auch von Amts wegen schon beteiligt, aber eher die Ausnahme bei den Kindschaftssachen mit widerstreitenden Eltern. Und dann hätten wir noch im Ausnahmefall den Verfahrensbeistand. Der wäre auch als von Amts wegen dann hinzuzuziehen. Gut, von Amts wegen beziehungsweise eben auf Antrag betrifft es immer Personen oder eben Organisationen, die eine Aufgabe zu erledigen haben. Das heißt, die Beteiligung an sich ist nicht die Vertretung des Kindes. Auch dem hat der Gesetzgeber wieder Rechnung getragen und hat beschlossen, Informationen, Daten der besonderen Kategorie aus dem Bereich der Familie, also sprich die Antragsbegründung, eben nicht den entsprechenden Personen weiterzugeben, sondern sie nur über die Eröffnung des Verfahrens zu informieren. Eine ähnliche Beschränkung finden wir in dem Paragraph 162 Absatz 3. Jeder Beschluss ist dem Jugendamt mitzuteilen. Beschluss bedeutet nicht Beschlussbegründung. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass Familiensachen, insbesondere Kindschaftssachen, nach GVG 170 nicht öffentliche Verfahren sind. Das heißt, dass natürlich keine Schriftstücke an Außenstehende versendet werden dürfen, die nicht beteiligt sind und die eben nicht befugt sind. Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass Daten der besonderen Kategorie aus dem geschützten Bereich der Familie nach außen dringen, hätte er diese Personen oder diese Berufsgruppen explizit erwähnt. Auch diejenigen, die von Amts wegen oder eben auf Antrag zu beteiligen sind und zu informieren sind, sind nach ihren Gesetzgebungen dazu verpflichtet, die Daten und Informationen stets bei den Betroffenen selbst zu erheben. Daher ist es völlig unschädlich, wenn ihr die Beschlussbegründung nicht mitsendet. Der Gesetzgeber hat in § 7 als auch für notwendig gehalten, Personen, Personenkreise als Beteiligte explizit auszuschließen. Das betrifft im Wesentlichen das Jugendamt. Das Jugendamt ist nach 162 Absatz 1 zu hören oder anzuhören. Der Paragraph 7 Absatz 6 stellt allerdings klar, dass wer anzuhören ist, nicht beteiligt wird. Diejenigen, die keine Grundrechteträger sind, aber in einem Verfahren anzuhören sind oder beteiligt sind, die haben eine gesetzliche Aufgabe zu erledigen und sind innerhalb dieser Gesetze auch mit den entsprechenden Befugnissen ausgestattet. Dabei ist zu beachten, dass die Gesetze entsprechend so ausgestaltet sind, dass keine Rechtsbeziehung zum Gericht stattfindet. Das heißt, sie arbeiten eigenverantwortlich und haben eigene Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen und sind nicht oder in einem sehr beschränkten Umfang dem Gericht berichtspflichtig, insofern es die eigene Tätigkeit betrifft, nicht aber die Familie. Sofern in den entsprechenden Gesetzen nicht anders geregelt, gilt natürlich wieder die Datenschutzgrundverordnung als solches ohne Einschränkungen, ist also auch wieder direkt anwendbar. Insofern stellt auch das FAMFG für diese Berufsgruppen eben keine Befugnisnorm dar. Auch wenn zum Beispiel der Verfahrensbeistand zwar vom Gericht bestellt wird, hat das keine Einwirkung auf das Verhältnis zu den Betroffenen, zu den Grundrechteträgern, sondern nur ein Verhältnis in Bezug auf die Bezahlung, über die Bezahlfähigkeit des Verfahrensbeistandes. Daher achtet bitte vor dem Weiterversenden an den Antragsgegner eben an die Beschränkungen aus dem Paragraph 7 Absatz 4. Sonst habt ihr möglicherweise die erste Rüge auf dem Tisch liegen. Das kann noch weitergehen. Bitte denkt an den Strafgesetzbuch 353 DORA. Das wird mit Sicherheit nicht verfolgt, aber ihr müsst dann wieder mal Danke sagen. Einen weiteren Grund für eine Rüge gibt natürlich der Paragraph 155 FAMFG. Dort ist ganz klar geregelt, unter welchen Bedingungen ein erster Anhörungstermin innerhalb eines Monats anzusetzen ist. Denkt bitte dran, Umgang, Aufenthalt des Kindes oder die Herausgabe eines Kindes aus dem jetzigen Lebensraum bedarf einer relativ raschen Entscheidung, insbesondere dann, wenn ein Kind, ich sage jetzt, abhanden kommt, also ein Elternteil behält das Kind gegen den Willen des anderen Elternteils ein. Und so kann man auch nicht zwingend auf das Jugendamt warten, das nach dem Absatz 2 zu hören ist. Zum einen ist es euer Verfahren und dementsprechend die Verfahrensrüge, die ihr auf den Tisch bekommt und die Verzögerungsrüge. Zum anderen ist der Erkenntnisgewinn in diesem Termin vom Jugendamt recht gering. Zum einen ist es so, das Jugendamt hat an dem Verfahren, an der Erörterung nicht teilzunehmen. Das Verfahren ist nicht öffentlich. Zum anderen beschränkt der Paragraph 50 Absatz 2 Satz 4 des SGB 8 das Jugendamt auf die Aussage, ob eine Beratung stattgefunden hat, ob sie abgeschlossen ist oder ob sie noch läuft, also über den Stand der Beratung. Das Jugendamt hat von euch die Post bekommen, dass ein Verfahren anhängig ist und muss zunächst nach § 17 Absatz 3 SGB 8 den Eltern das Leistungsangebot des Jugendamtes näher bringen. Aus diesem Gespräch heraus gibt es keine Informationen, die für euch verwertbar sind, weil alles, was aus diesen Gesprächen nach außen dringt, auch mit Einwilligung der Eltern, ohne entsprechende Befugnis nach außen getragen wird. Dementsprechend ist der Erkenntnisgewinn vom Jugendamt relativ gering. Wichtig ist natürlich, dass das Jugendamt nochmal gefragt wird, wie denn der Stand der Beratung ist, damit auch das nach Gesetz abläuft. Es ist halt eben anzuhören. Solltet ihr darüber nachdenken, einen Verfahrensbeistand nach 158 zu bestellen, habt ihr zunächst zu prüfen, ob ihr einen begründeten Anfangsverdacht habt, dass eben bei widerstreitenden Eltern ein Umgangsrecht ausgeschlossen werden soll. Dementsprechend ist es eine Muss-Bestellung. Dafür braucht ihr aber wirklich tatsächliche Anhaltspunkte. Nur Behauptungen dürften etwas dünn sein. Den Erkenntnisgewinn, ob ein Verfahrensbeistand notwendig ist, werdet ihr wahrscheinlich erst nach der ersten Anhörung bekommen, denn nur die Eltern sind die natürlichen und rechtlichen Vertreter des Kindes. Der Verfahrensbeistand ist eben nicht der gesetzliche Vertreter. Aber er hat die Interessen des Kindes zur Geltung zu bringen. Unter Interessen versteht man bis zu einem gewissen Alter, etwa 14 Jahre, eben nicht Wunsch und Wille des Kindes, sondern unter den Interessen versteht man die Einhaltung der Grundrechte des Kindes. Ein Grundrecht des Kindes ist ein Recht auf ein faires Verfahren. Und da das Kind praktisch nicht in Erscheinung tritt, ist damit das faire Verfahren der Eltern gemeint. Auch für euren Erkenntnisgewinn ist der Verfahrensbeistand etwas dürftig ausgestattet. Er hat also keinerlei Befugnis, Gesagtes aus dem Bereich der Familie, also von den Betroffenen, vom Kind, in das Verfahren hineinzubringen. Ferner ist er auch nicht befugt dazu, das Gesagte von Dritten ohne Erlaubnis von dem Informationsgeber und des Betroffenen in das Verfahren hineinzubringen. Er unterliegt direkt der Datenschutzgrundverordnung und darf damit nicht in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte eingreifen. Eben das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung. In diesem Kontext sind dementsprechend auch die eingehenden Schriftsätze zu bewerten. Der Gesetzgeber hat davon abgesehen, dass sich jemand zur Sache äußern kann, wenn er nicht am Verfahren beteiligt ist. Dementsprechend sind Schriftstücke, die sich inhaltlich mit dem Verfahren beschäftigen, natürlich nicht in die Akte zu nehmen. In der Akte ist natürlich zu vermerken, dass ein Schriftstück von dem und dem eingegangen ist, aber eben an diesen jenen auch wieder zurückgesendet wurde. Eben eine solche Sorgfaltspflicht ereilt euch auch bei Beteiligten. Nun wisst ihr ja bereits, dass keiner der Beteiligten, die nicht Grundrechteträger sind, Daten der besonderen Kategorie und noch dazu aus dem geschützten Bereich der Familie in ein Verfahren eintragen darf, dass diesen Leuten die entsprechende Aufgabe und Befugnis fehlt. Also auch diese Schriftstücke könnt ihr zurückschicken, macht einen Vermerk in der Akte und bittet diese Personen, sich auf ihre Aufgabe und nur auf die befugten Aussagen zu beschränken. Macht ihr das nicht, ereilt euch der nächste Stapel Papier an Verfahrensrügen bzw. Anträge auf Sperrung und Löschung. Grundsätzlich wird die betroffene Person, die betroffene Grundrechteträgerin oder der Grundrechteträger, dass die Einlassungen mit den Daten der besonderen Kategorie aus dem geschützten Bereich der Familie rechtswidrig an euch geschickt worden sind, möglicherweise auch rechtswidrig erhoben worden sind und natürlich wird die Sachlichkeit bestritten. Das bedeutet, ihr müsst jetzt dafür Sorge tragen, dass diese Einlassungen in eine Sperrakte kommen und zwar so lange, bis das entsprechende Gericht, für das Jugendamt zum Beispiel das Verwaltungsgericht, eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit getroffen hat. Und das könnt ihr umgehen, indem ihr solche Schriftstücke von Haus aus nicht in die Akte nehmt. Damit habt ihr einen wesentlich schlankeren Schreibtisch, die Akte wird wesentlich dünner und das Verfahren gewinnt an Klarheit. Diese Klarheit im Verfahren erreicht ihr auch dadurch, dass ihr gleich beim ersten Termin klar macht, den widerstreitenden Eltern bzw. den künftigen Rechtsanwälten unter euch, dass nur beweisbare oder bewiesene Tatsachen vorgebracht werden und dass zu jeder Behauptung auch immer entweder der Antrag auf Zeugenbeweis oder eben ein anderer Beweis beigebracht werden muss. Und damit endet dieser erste Teil in den Verfahren der Kindschaftssachen. In den nächsten Folgen werde ich euch versuchen, die Aufgaben und Befugnisse des Jugendamtes näher zu bringen, um vor allem den möglichen Erkenntnisgewinn herauszuarbeiten und eben auch die Aufgabe und die Befugnis des Verfahrensbeistandes eben auch im Hinblick auf den möglichen Erkenntnisgewinn in dem Verfahren. Und so bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Aufgenommen im Oktober 2019.